Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Eigentlich ist seine Domäne das Mittelalter. Jahrzehntelang hat Johannes Fried auf diesem Gebiet die europäische Geschichtswissenschaft geprägt, hat zahlreiche Bücher geschrieben, immer auch mit dem Impuls, sich an ein breites Publikum zu wenden. Ein Publikum, das, und jetzt zitiere ich ihn, das an der Vergangenheit interessiert, aber von keinem einschlägigen Spezialistentum geblendet ist. Ganz wunderbar gelungen ist ihm das unter anderem in seiner Biografie Karls des Großen, über die wir hier vor 5 Jahren auf dem blauen Sofa gesprochen haben. Herzlich willkommen, Herr Fried. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich fand es ja schon außergewöhnlich, dass Sie für Ihr jüngstes Forschungsobjekt das Mittelalter zugunsten der Antike verlassen haben. Aber die These fand ich sogar noch spektakulärer, die Sie hier vertreten auf knapp 200 Seiten und zu belegen versuchen. Und der Titel sagt es eigentlich schon: Kein Tod auf Golgatha, auf der Suche nach dem überlebenden Jesus. Das heißt, Sie behaupten, Jesus ist zwar ans Kreuz geschlagen worden, aber er ist dort mitnichten zu Tode gekommen, er hat überlebt. Was hat Sie auf diese Idee gebracht?
Was mich auf diesen Gedanken gebracht hat, ist ganz schlicht der Artikel eines Mediziners, den mir ein Biologe in die Hand gedrückt hat. Dieser Artikel hat mich fasziniert. Wieso kann man heute sagen, dass Jesus am Kreuz nicht gestorben ist? Die Ursache ist ganz schlicht. Sie kennen alle das Johannesevangelium und dessen Schluss. Jesus hängt am Kreuz. Der Soldat zerschlägt ihm nicht die Beine, weil er ihn schon für tot hält, sticht ihm in die Seite. Diese Seite heißt medizinisch korrekt Pleura. Sticht ihm in die Pleura und alsbald sofort fließen Blut und Wasser raus. Das hat der Mediziner interpretiert. Mittlerweile habe ich übrigens auch das Urteil eines Metzgermeisters. Der sagte ganz klar, wenn Blut fließt, schlägt das Herz. Also ist er nicht tot. Das wissen wir übrigens auch aus einer ganz anderen Konsequenz. Sie alle fürchten, scheuen, mögen nicht die Schächtung eines Tieres. Das Tier muss lebend sein, damit das Blut rausläuft. Erst dann dürfen die Juden oder die Muslime dieses Fleisch essen. Es muss blutleer sein. Kein blutendes Tier, kein blutendes Fleisch. Das heißt, hier haben Sie genau dieselbe Konstellation. Ein Lebewesen lebt, solange Blut fließt. Wenn es tot ist, fließt kein Blut mehr. Bei Jesus floss Blut, Wasser kam raus. Wasser heißt zugleich eine Verletzung, die Wundwasser erzeugt hat. Das ist nicht von sofort. Wenn Sie hier reinpieksen, macht das gar nichts. Blutet vielleicht ein bisschen, aber es kommt noch kein Wundwasser. Das heißt, die Verletzung muss einige Zeit, vermutlich einige Stunden zurückliegen, damit hier Wundwasser entstehen kann und dieses Wundwasser dann durch diesen Speerstrich austreten kann. Schließlich noch eines. Wir befinden uns ja in einer Zeit, Sie kennen alle das Spiel mit den Gladiatorenkämpfen. Klar, also Legionäre, die Waffen sind Messer, Speere, Pfeile. Brustverletzungen sind häufig. Aber entsprechend können die Ärzte damit auch umgehen. Sie wissen, wie man mit einer Brustverletzung umzugehen hat. Wir wissen sogar, dass aus der Medizin von damals die Hinweise auf Kanülen existiert haben. Wenn der Brustraum, der Lungenraum vereitert war, wird der Eiter durch eine Kanüle abgesaugt. Das ist antike Medizin, Galen, Hippokrates, die derartige Mediziner kennen das schon. Das spielt für die Überlebenschance des Gekreuzigten, der abgenommen wird und ins Grab gelegt wird, ohne schon tot zu sein, eine große Rolle.
Es ist schon ein bisschen merkwürdig, sagen wir mal, Jesus aus der Sicht eines Unfallchirurgen zu begutachten. Was jetzt noch fehlt, und wenn ich es richtig verstanden habe, spielt es auch eine große Bedeutung, ist die Rolle des Essigs, Jesus, ne, wir kennen das aus der Bibel, sagt, ich habe mich dürstet und er bekommt Essig gereicht. Und man erstmal denkt, wie gemein, aber wenn ich das richtig verstanden habe, spielt der Essig insofern eine große Rolle, weil es ihn in einen narkotischen Zustand versetzt hat.
Ja, die Verletzung, die Jesus hatte, der Hinweis auf Blut und Wasser in der Pleura, sie haben hier in diesem Bereich keine Hohlräume, die sich mit Blut und Wasser füllen können. Wenn hier also Blut und Wasser sich angesammelt hat, geht das nur in den sogenannten Pleuraspalt. Das ist der Spalt, der Bereich, in den die Lunge sich ausbreitet, wenn wir einatmen. Breitet sich aus. Ausatmen, schlägt wieder zusammen. Wenn dieser Vorgang nicht mehr stattfinden kann, erstickt der Mensch. Indem dieser Spalt sich mit Feuchtigkeit füllt, drückt es die Lunge so zusammen, dass der Mensch nicht mehr atmen kann. Und entweder erstickt oder er muss von dieser Flüssigkeitsmenge befreit werden. Das macht der Speerstich. Heutige Mediziner machen das ein bisschen raffinierter. Da wird eine Kanüle angelegt und von oben kommt der Schlauch, in dem ein Unterdruck wieder erzeugt wird, damit der Pleuraspalt sich wieder ausbreiten, sich wieder entfalten kann. Und insofern ist die Möglichkeit anders. Ein solcher Pleuraerguss, wie das technisch heißt, führt zu Atemnot zunächst einmal, bevor das Ersticken kommt. Diese Atemnot kann durch Essig etwas insofern gemildert werden, abgeschwächt werden, als jetzt ein Hecheln einsetzt. Und dieses Hecheln wird durch den Essig erleichtert. Klar, dass Jesus Schwierigkeiten mit dem Atmen hatte, zeigt der Hinweis auf den Zusammenbruch beim Kreuztragen. Den erwähnen allerdings nur die sogenannten Synoptiker, also gerade nicht Johannes. Bei Johannes trägt Jesus sein Kreuz von der Verurteilungsstelle bis zur Kreuzigung unmittelbar alleine, ohne den Helfer Simon von Kyrene. Aber das sei mal dahingestellt, wenn er sein Kreuz tragen kann, ist das wiederum ein hochinteressantes Phänomen, all dieweil es sagt, dass diese Folterung, dieses Auspeitschen, das er vor Pilatus erlebt hat, nicht so war, dass er in ein Koma gefallen wäre, sondern er war noch in der Lage zu gehen, Lasten zu tragen, bevor er dann zusammengebrochen war. Am Kreuz selbst, die Verletzungen am Kreuz sind nicht das Schlimmste. Entschuldigen Sie, dass ich das so sage. Er ist ausgepeitscht worden, das hat eine Verletzung bewirkt. Da kommt das Blut und Wasser durch dieses Peitschen. Aber das ist keine tödliche Verletzung. Am Kreuz selbst werden die Gekreuzigten hier und hier ans Kreuz geschlagen. Eventuell auch die Füße, das ist keineswegs sicher. Mitunter werden die Füße nur um den Stamm des Kreuzes gebunden. Auf diese Weise sind keine lebensbedrohlichen Verletzungen durch die Kreuzigung hinzugefügt worden. Ganz im Gegenteil, die Verletzungen hier schonen die Sehnen, Nerven tun weh, aber die nehmen nicht das Leben, schonen die Blutadern, damit kein Verbluten, kein vorzeitiges Verbluten eintritt. Das Verbluten kommt dann erst, wenn es nicht schnell genug ging mit dem Sterben, durch das Zerschlagen der Beine. Das führt zu einem Schock, einem neuerlichen Schock, führt zu erheblichen Blutungen und damit zum Tod. Ansonsten ist der Tod am Kreuz ein katastrophales Hinsterben, Hinsiechen. Zieht sich durch 2, 3, 4 Tage hin. Ohne Wasser, ohne Essen, mit erheblichem Schock, Blutschock, gegebenenfalls sogar mit Vögeln, die den Körper schon angreifen. Das ist kein schönes Sterben. Und die Beschleunigung des Sterbens durch das Zerschlagen der Beine ist in dem Falle nur, auch bei den beiden Mitgekreuzigten, nur weil das hohe Festtag des Pessachfestes anstand und vor dem Schabbat die Tortierten vom Kreuz abgenommen sein sollten. Das sind also liturgische Erfordernisse.
Ihre nüchterne Analyse, wie verhält es sich so, wenn man am Kreuz hängt, steht im krassen Kontrast zu dem, mit dem wir aufgewachsen sind, wenn wir mit einer christlichen Erziehung aufgewachsen sind. Und die Geschichte ist ja, wir kennen sie, glaube ich, alle, ne? Also Jesus wird ans Kreuz geschlagen, er stirbt, 3 Tage später steht er wieder auf, 40 Tage später steigt er in den Himmel, um zur Rechten Gottes Platz zu nehmen. Christi Himmelfahrt, wir feiern das heute noch, die Auferstehung an Ostern. Christi Himmelfahrt feiern wir auch noch. Das sind hohe kirchliche Feiertage und sie rütteln hier eigentlich am Gründungsmythos des Christentums mit ihrer These.
Also diese Beobachtung kann ich nicht ganz leugnen.
Nein, die kann ich nicht ganz leugnen. Ich dachte, es kommt ein Widerspruch.
Das ist ein Phänomen. Das, was ich zur Antwort geben kann, ist, wenn gemäß diesen medizinischen Beobachtungen und der Versorgung, der anschließenden Versorgung durch Josef von Arimathea und Nikodemus im Grab, nach der Kreuzabnahme im Grab, wenn das zutrifft, dann starb Jesus nicht. Dann haben wir aber 2 Traditionen. Denn die beiden Helfer müssen die sein, die die Geschichte von der Auferstehung oder, ich sage es etwas prosaischer, gemäß den griechischen Vokabeln, die da benutzt werden, vom Aufstehen und Fortgehen in die Welt gesetzt haben müssen. Sie verweisen mit diesen Vokabeln auf eine Prophetie des Jesajas und damit auf gute jüdische Glaubenstradition. Und sie verweisen auf das Ende der Tage, auf die letzte Phase in der Menschheitsgeschichte, in der die Toten sich aus ihren Gräbern erheben. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist das, was Paulus daraus gemacht hat. Paulus war nicht in Jerusalem. Paulus hat Jesus nie getroffen. Paulus hat nur eine Vision gehabt, in der er sagt, er habe den Auferstandenen geschaut. Er benutzt tatsächlich ein Wort des Schauens, oft gesehen, ich habe ihn geschaut. Irgendwie, wie das geht, das ist eine Vision. Er hatte eine Vision. Aber solche Visionen können so eindringlich sein, dass sie ein ganzes Menschenleben verformen und prägen. Ich habe das selbst erlebt bei einer guten Bekannten von mir, die eine entsprechende Vision hatte und ein ganzes Leben, das hieß 40 Jahre, davon zehren konnte, Botschaften aussenden konnte und gleichsam ihre Gemeinde um sich sammelte. Und wenn ich diese beiden Stränge nebeneinander stelle, den einen Strang, die Erzählung gläubiger Juden, was hier im Grab geschehen ist, und die Weitergabe an diese Erzählung, an eine neue Gemeinde, die wir kennen, von der wir wissen, und die andere Erzählung, die dann durch Paulus für die Mission fruchtbar gemacht worden ist. Dann habe ich 2 Traditionen. Und ich habe 2 Traditionen des frühen Christentums. Auf der einen Seite die paulinisch-hellenistisch geprägte Tradition mit Gott, dem Gottessohn und der ganzen Problematik, haben wir 2, haben wir 3 Götter, Vater, Sohn und Heiligen Geist, wie ist das vorzustellen? Und der Tradition aus dieser jüdischen Gemeinde, die davon ausgeht, dass Jesus nicht gestorben ist, dass er weitergelehrt hat, dass er nicht gestorben ist, haben wir ja die Belege durch die Begegnung mit dem Toten, mit dem sogenannten Auferstandenen. Denken Sie an Thomas, Maria Magdalena, wunderbar. Und dann Thomas. Thomas legt einen Finger in die Seite und dann erkennt er und glaubt, dass es der Meister ist. Aber von Auferstehung in unserem Sinne ist da noch keine Rede. Diese Gruppe von Juden sind beschnittene Juden, nicht wie Paulus, der sagt, ich taufe auch Unbeschnittene, sondern es sind beschnittene Juden. Sie glauben weiterhin an die Tora, also an das Grundgesetz des Judentums und an den Rabbin, an den Meister, an den Rabbi, an den Messias Jesus. Und diese Lehre bleibt sie kennt keinen Tod am Kreuz, sie kennt keine Auferstehung, sie kennt sogar keine Mariengeburt, also natürlich geboren, aber die Maria kennt man auch, aber keine Jungfrauengeburt. So gibt es einige Unterschiede, erhebliche Unterschiede in dieser Glaubensrichtung des Judenchristentums. Diese Richtung hält sich durch mehrere Jahrhunderte. Wir wissen, dass sie ein Evangelium hatten, das Evangelium der Nazoräer. Nazoräer ist zugleich der Name des Jesus am Kreuz. Da steht Jesus der Nazoräer. Und wir übersetzen es gewöhnlich Jesus von Nazareth. Aber das ist eine heikle Sache, weil was Nazoräer wirklich heißt, ist nicht so ohne weiteres erklärbar. Diese Richtung lebt also noch etliche Jahrhunderte weiter und ihre Wirkung sind zuletzt im frühen Koran zu spüren, im frühen Islam zu spüren, mit ersten Hinweisen auf Jesus, der Überlebte, nicht gestorben ist am Kreuz und entsprechende Konsequenzen.
Sie haben jetzt schon ein bisschen, Herr Fried, skizziert, wie Sie sozusagen vorgegangen sind. Das ist ja eine Frage, die man sich tatsächlich stellt bei einer solchen Recherche. Wie kann man sich den tatsächlichen Ereignissen, dem historischen Jesus annähern? Es gibt keine Selbstzeugnisse, die ersten Zeugnisse gibt es überhaupt frühestens einer Generation nach seinem Tod. Also da ist jetzt nicht so viel, wo man sagen kann, hier, das belegt es ganz konkret, sondern vieles ist vielleicht auch eine Frage der Interpretation. Wie interpretiere ich Evangelien? Ja? Welche ziehe ich überhaupt heran? Welchen glaube ich? Also wie sind Sie dann vorgegangen?
Also ich möchte doch zwei Aspekte auseinanderhalten. Der Paulus berichtet von sehr frühen Hymnen, christlichen Hymnen, und da wird bereits eine Geistgestalt, die vom Himmel herabgestiegen ist, geschildert. Er war gottgleich, hat sich seiner Gottheit entkleidet, ist Mensch geworden und gestorben. Das ist ein Hymnus, der sicher vor dem Jahr, sagen wir mal, vor dem Jahr 60 entstanden sein muss. Und zwar in Jerusalem, denn Paulus zitiert den aus dort. Und diese Richtung ist also vergleichsweise früh anzutreffen. Daneben kommen dann und später kommen dann die Evangelien. Bei den Evangelien ist die Datierung ausgesprochen schwierig oder nahezu unmöglich. Es gibt nach Meinung aller ein fixes Datum. Das ist die Zerstörung Jerusalems oder die Zerstörung des Tempels von Jerusalem im Jahre 70. Das ist ein sicheres Datum. Es gibt ein zweites Datum, auf das ich mich in dem Buch jetzt auch konzentriert habe. Das hat ein Dresdner Neutestamentler herausgearbeitet, nämlich sowohl bei Markus als auch bei dem, was er das erste Evangelium nennt, das Evangelium, das dem Markion, das sind zwei verschiedene Leute, Markus Markion, in der Hände hatte, gibt es eine Perikope, eine Erzählung, wie Jesus in der sogenannten Dekapolis, das ist die Provinz links des Jordan, Judäa liegt rechts des Jordan, Dekapolis links des Jordan, eine Erzählung, da begegnet der Besessene dem Jesus und soll geheilt werden. Und der Dämon spricht aus ihm: Wir sind aber viele, 2000. Und unser Name ist Legion. Das heißt also, unser Name ist Legion und 2000 ist eine Drittellegion. Das Problem bei dieser Geschichte ist, dass als sie spielt, keine römischen Legionstruppen links des Jordan in der Dekapolis stehen. Die kommen erst nach der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 und nach dem Ende dieses Krieges mit dem Fall von Masada, der großen Festung, 73. Da erst werden in dieser Region römische Kampftruppen, Legionäre, stationiert. Und diese Kampftruppen haben wir Nachweise nicht vor den späten Jahren der 80er Jahre. Und deswegen kommt der Dresdner Theologe Matthias Klinghardt zu dem Ergebnis, das Evangelium, das älteste Evangelium, kann nicht vor dem Jahre 90 entstanden sein. Bis zum Jahre 150 ziehen sich dann mehrere Überarbeitungsspuren durch alle vier Evangelien, die nehmen aufeinander Bezug und entwickeln ihre eigene Theologie und so weiter. Und man kann solche Einschübe kann man sehr wohl erkennen am Stil, an der Aussage. Und von daher setzt eine philologische Kritik an den Evangelien ein.
Sie schreiben in Ihrem Vorwort, dass dieses Buch Ihnen große Gegnerschaft und Widerspruch einbringen wird. Wie groß es ist, weiß ich nicht, aber es gibt schon den Widerspruch und es gibt schon die Gegnerschaft. Ein Theologe hat von einer luftigen Konstruktion gesprochen. Und ich habe mir tatsächlich auch die Frage gestellt. Ich habe mich gefragt, wie nehmen Sie das? Ist das für Sie eine Spurensuche, um zu sagen, jetzt müssen wir aber mal das Christentum umschreiben? Oder ist es eine Spurensuche im Sinne von ein Gedankenspiel auch anstellen, um Möglichkeiten zu erweitern oder auch einen Perspektivwechsel mal in Anschlag zu bringen?
Ja, natürlich. Es ist ein Gedankenspiel, weil Historiker in der Vergangenheit nie hundertprozentig sicher sein können, dass es so gewesen ist, wie es zu sein scheint. Deswegen haben wir die lebhafte Diskussion und ständig neue Vorschläge, wie das oder jenes zu rekonstruieren ist. Wir sprechen dann immer von Hypothesen, mehr als Hypothesen. Rekonstruktionen schaffen wir Historiker nicht. Das gilt in gleicher Weise für die Evangelien auch. Wir können also nicht sagen, so war es. Wenn die heutigen Theologen mir entgegenhalten, das sei ein luftiges Spiel oder Nonsens, ist derselbe Theologe, der das sagt, das geschieht ohne Argument. Ich würde gerne wissen, was sind denn die Argumente für Unsinn? Ich kenne einen anderen Theologen, auch einen katholischen Theologen, der mir geschrieben hat, der Tod am Kreuz, das sei ein historisches Faktum. Die Auferstehung sei, wie er schreibt, ein Theologumenon, also ein theologisches Konstrukt. Und da habe ich einen Moment nachgeschluckt und nachgedacht und sage, nein, der Historiker weiß, dass nicht jede Kreuzigung zum Tod geführt hat. Wir haben jüdische Historiker, Josephus etwa, der schreibt nach so einer großen Hinrichtungsaktion mit mehreren hundert Gekreuzigten, dass er da drei seiner Freunde gesehen hat, einer war tot, zwei lebten noch, er konnte sie retten. Das sind also Hinweise darauf, dass eine Kreuzigung nicht ohne weiteres zum Tod führt. Und wenn ich jetzt behaupte, das war ein historisches Faktum, muss ich den Beweis führen, dass dieser Tod, diese Kreuzigung tatsächlich zum Tod geführt hat. Sonst ist der Tod am Kreuz auch nichts weiter als ein Theologumenon. Wir wissen, das Geheimnis des Glaubens verweist auf beides. Den Toten am Kreuz und die Auferstehung. Und dann ist beides wieder gleich. Dann kann ich also dem Theologen nur widersprechen und sagen, genauer sein in der Analyse des Textes.
Ich glaube, ein Teil der Verärgerung kam auch daher, dass Sie es ja noch weiter auf die Spitze treiben, indem Sie nahelegen, dass oder zumindest vielleicht so einen Verdacht äußern, dass der Islam eine späte Folge davon sein könnte, dass Jesus das Kreuz überlebt hat, als Wanderprediger ins Exil gegangen ist und sich im Orient rumgetrieben hat.
Das ist nun wiederum eine Diskussion, die seit etwa 20 Jahren oder 30 Jahren unter Orientalisten tobt. Wie ist die Inschrift am Felsenturm? Da gibt es eine sehr große, sehr lange, 240 Meter lange arabische Inschrift, die um den Felsendom außen und innen herumführt. Und die beginnt mit Bismillah und Shahada, also den großen Anrufungen Gottes. Gott ist einzig, Gott ist mächtig, Gott und so weiter. Und dann kommt eine Vokabel, eine Wendung, die kann ich jetzt nur in meinem gebrochenen, nicht sachgemäßen und richtigen, schon gar nicht artikulationsmäßig richtigen Arabisch sagen, Muhammadun Rasulahi. Also wird gewöhnlich übersetzt, Mohammed ist der Gesandte Gottes. Es gibt jetzt einen Theologen und nicht nur einen Orientalisten, nicht nur einen, die übersetzen dieses Muhammadun als ein Gerundium und dann heißt es, ist es kein Name, sondern nur die Verbform und heißt, zu loben ist. Zu loben ist der Gesandte Gottes. Macht Sinn. Ein arabischer Name müsste eigentlich Muhammadun ibn Abdullah heißen. Der Sohn des Abdullah, das steht aber da nicht. Muhammadun also, ich will jetzt keine Parallele zum Lateinischen, da gibt es das auch, kennen Sie ja, Benediktus an, will ich jetzt nicht anführen. Aber diese Inschrift geht weiter. Diese Inschrift geht weiter und nach einiger Zeit erwähnt sie dreimal im kurzen Abstand. Der Gesandte Gottes, der Bote Gottes, der Prophet Gottes, der Messias ist Jesus, der Sohn der Maria. Dreimal in derselben Inschrift, im inneren Bereich. Und dann frage ich als Historiker, wie ist der Anfang zu deuten? Ist das Mohammed ist der Gesandte Gottes oder ist das im Kontrast zu der Allmacht dieses einzigartigen Gottes, der ungezeugt ist und keinen Sohn hat, nicht gezeugt hat, steht alles in der Inschrift drin. Ist das einfach nur der Kontrast dazu? Hier der ungezeugte, unzeugende Gott und da sein gelobter Prophet. Und der gelobte Prophet heißt Jesus. Ein anderer Name taucht nicht auf. Er wird sogar mit Muttersnamen, also mit Geschlechtsnamen, wenn man so will, angesprochen. Jesus, der Sohn der Maria. Isa ibn Miriam. Ja, das ist von meinem Verständnis von Textinterpretation geradezu zwingend. Die Muslime haben das natürlich nicht gerne, weil dieses Zeugnis der Inschrift gilt als das älteste Zeugnis von Mohammed als dem Propheten Gottes. Jetzt sind wir in der Interpretation von Koran und Bibel, wenn Sie so wollen, oder Koran und Christentum. Zwei heilige Texte, welcher Text hat recht? Das ist die große Frage und da kann in meinen Augen als Historiker kann ich nur sagen, ich muss die Quellenkritik anwenden, die ich als Historiker seit 40, 50 Jahren praktiziere.
Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Einblick bekommen. Sehr interessant, wie Sie sich der Sache angenähert haben. Und ich finde den Perspektivwechsel wirklich erfrischend und nehme an, Sie freuen sich auf ganz viele Einladungen, wo Sie sich herrlich streiten können. Herr Fried, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen auch ganz herzlich.
Kein Tod auf Golgatha, auf der Suche nach dem überlebenden Jesus, ist übrigens im Beck Verlag erschienen. Hier auf dem blauen Sofa im Deutschlandfunk Kultur und im Internet unter dasblauesofa.de und dreisat.de Buchmesse. Hier geht es gleich weiter mit Feridun Saimoglu im Gespräch mit Dorothea Westphal. Viel Spaß.